Die Presse.
Die Blockade der Straße von Hormuz zeigt aktuell, wie verwundbar Österreichs Lieferketten sind. Die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten führt bei uns vor allem zu indirekten Folgen, zu hohen Spritpreisen, verteuerter Produktion und unterbrochenen Lieferketten. Die Energiewende soll dieser Abhängigkeit zukünftig Abhilfe schaffen. Sie soll uns politisch unabhängiger, unsere Wirtschaft resilienter machen. Doch strategische Rohstoffe, die dafür notwendig sind, kommen zum überwiegenden Teil aus China. Eine wirtschaftliche Vormachtstellung, die der globale Player bewusst herbeigeführt hat. Das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Und mein Name ist Christine Meyerhofer. Ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Mit dem Komplexitätsforscher Peter Klimek habe ich in dieser Folge über die Rohstoffabhängigkeit in Österreichs Lieferketten gesprochen. Peter Klimek ist Direktor des Supply Chain Intelligence Institute Austria, das in einer aktuellen Analyse gemeinsam mit dem Kontext-Institut zeigt, wie sehr unsere Rohstoffversorgung unter Druck steht und welche Lösungen es dafür gibt. In dieser Folge hören Sie, warum der Rohstoffabbau in Europa allein noch keine Lösung ist. Wieso Wettbewerbsvorteile trotz technologischem Know-how nur schwer aufzubauen sind und wie es trotzdem gelingen kann, den strategischen Player China wieder einzuholen. Guten Tag, Herr Klimek.
Guten Tag.
Herr Klimek, bevor wir zur Rohstoffabhängigkeit Österreichs kommen, lassen Sie uns einmal vorab genau erklären, was macht eigentlich einen Rohstoff kritisch? Also ist das Knappheit? Ist das sowas wie politische Abhängigkeit? Sind das fehlende Alternativen oder alles zusammen?
Alles zusammen, unterschiedlich gewichtet. Also von kritischen Abhängigkeiten oder kritischen Rohstoffen spricht man immer dann, wenn man hier eine Verwundbarkeit hat in dem Sinne, als wenn dieser Rohstoff oder dieses eine Produkt wegfällt, dass man dann etwas, das an wirtschaftliche Tätigkeit einbricht. Das heißt, dass dann man bestimmte Sachen, bestimmte Bedürfnisse nicht mehr abdecken kann, wenn dieser kritische Rohstoff dafür fehlt. Und die unterscheiden sich dann in, wie stark diese kritischen Abhängigkeiten sind. Und dann schaut man sich genau diese Dimensionen an, nämlich eben bezieht man das alles aus einer Quelle, gibt es da prinzipiell irgendwelche Alternativen und dann kann das mehr oder weniger kritisch sein. Kritisch heißt nur, man braucht dieses eine Ding sozusagen. Es gibt dann noch eine etwas stärkere Abhängigkeit, das ist die strategische Abhängigkeit. Das ist quasi eine kritische Abhängigkeit, die wir nicht nur zum Stillen unserer Bedürfnisse brauchen, sondern die wir auch brauchen, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Also da versteht man dann typischerweise drunter eben die Energiewende oder Verteidigungssektor, dass wir uns selbst verteidigen können. Und dann kommt natürlich auch die Geopolitik mit ins Spiel und tatsächlich viele von diesen Rohstoffen und den Episoden, die uns in den letzten Jahren häufig beschäftigt haben, geht es dann tatsächlich um diese strategischen Rohstoffe, weil dann natürlich geopolitischen Akteure mitunter diese Abhängigkeit noch als Druckwaffe einsetzen.
Dann schauen wir uns das gleich einmal an, wie das in Österreich ausschaut, also was Rohstoffe, was kritische, was strategische Rohstoffe anbelangt. Welche Rohstoffe würden Sie denn nennen, wo Sie sagen, da hängt ein relevanter Teil unserer Industrie daran ab und wir sind nicht ausreichend gut aufgestellt?
Eigentlich ist die Frage leichter zu beantworten, nämlich welche Rohstoffe bauen wir tatsächlich in Österreich ab? Dann haben wir, wie wir wissen, Wolfram ist zum Beispiel ein kritischer Rohstoff, den wir auch in Österreich noch abbauen. Insgesamt auf EU-Ebene gibt es eine Liste von kritischen Rohstoffen, da sind 34 kritische Rohstoffe oben. Davon gleich bei insgesamt 2 bauen wir die tatsächlich ab. Das heißt, die Ausgangssituation ist eigentlich, dass wir da von anderen Ländern, von anderen Regionen abhängig sind. Sehr häufig gibt es ja auch keine Quellen in Europa. Nicht, weil es diese Rohstoffe nicht geben würde in Europa. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass wir uns im Prinzip auch rein von der Rohstoffverfügbarkeit her selbst versorgen könnten. Aber da stehen natürlich andere Überlegungen dahinter. Es ist häufig billiger, das in anderen Regionen abzubauen. Die Umweltfolgen hat man dann woanders. Und das führt dazu, dass wir eigentlich bei so gut wie allen dieser kritischen Rohstoffen uns nicht selbst versorgen können. Das, wo man es natürlich besonders gemerkt hat in den letzten Jahren, das ist zum Beispiel bei den seltenen Erdmetallen, die stecken in sehr vielen Anwendungen drinnen. Bei vielen Materialien, die wir jetzt mehr für die Batterieproduktion brauchen, das sind dann eben auch strategische Rohstoffe. Da reden wir vom Lithium, von Kobalt, von Nickel. Aber wie gesagt, insgesamt 34 kritische Rohstoffe gibt es insgesamt und wir finden, dass wir bei 8 von denen sehr stark abhängig, das heißt, dass es hier dann nur wenige wenige Quellen gibt, wir hier quasi keine eigene Produktion haben und dann noch dazu häufig diese Quellen auch häufig in geopolitisch unsicheren Regionen sind.
In Ihrer Analyse heißt das zum Beispiel, dass eben 8 von 17 strategischen Rohstoffen Österreichs wichtiger Lieferant China ist. Jetzt muss man kein Lieferkettenexperte sein, um da irgendwie aufzuhorchen. Was sind denn diese zentralen Rohstoffe und warum ist diese Abhängigkeit da und nicht leicht zu reduzieren?
Ja, also die Rohstoffe, um die sich da handelt, haben wir teilweise schon erwähnt, das sind vor allem viel in der, die wir für Batterien brauchen, Nickel, Lithium, seltene Erden. Wieso so stark auf China konzentriert? Zum einen, weil das auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder die Industriestrategie in China war, hier besonders auf diese strategischen Rohstoffe zu gehen. Und da, denke ich, muss man eine wichtige Unterscheidung treffen. Und zwar das eine ist, wo wird der Rohstoff abgebaut? Aber dann muss man den Rohstoff auch weiterverarbeiten, daraus irgendwelche Vorprodukte herstellen, die man dann später irgendwo in der Industrie tatsächlich benötigt. Also bleiben wir zum Beispiel einmal bei seltenen Erden. Die muss ich einmal abbauen, dann muss ich sie aufbereiten, dann muss ich damit so Produkte herstellen, die so Zwischenprodukte sind, aber einen hohen seltenen Erdanteil haben. Also berühmtestes Beispiel sind die Permanentmagnete und die brauchen dann zum Beispiel Unternehmen in Österreich, die Antriebssysteme elektrifizieren. Das heißt, die brauchen an sich die können mit den seltenen Erden als Rohstoffen eigentlich gar nichts anfangen. Die brauchen dann die weiterverarbeiteten Produkte. Und ähnlich ist das natürlich auch bei vielen anderen von den Rohstoffen. Auch beim Lithium geht es dann darum, dass man das Lithium weiterverarbeitet, dass man es aufbereitet, dass man dann damit Batteriematerialien macht. Und dann haben wir nicht mal eine eigene Batterieproduktion in Europa. Das heißt, da brauchen wir eigentlich das Lithium dann in den Batterien. Ähnliches ist für Kobalt zum Beispiel. Kobalt wird dann auch in anderen Regionen abgebracht. Da wird dann zum Beispiel für die Verarbeitung nach China gebracht. Das heißt, bei vielen von diesen kritischen Rohstoffen, die wir da haben, ist es tatsächlich so, dass dann in China mehr verarbeitet, als tatsächlich abgebaut wird. Da steckt eine Strategie dahinter, dass sich hier China in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf der Wertschöpfungskette sozusagen nach oben gearbeitet hat. Das heißt, vor ein paar Jahrzehnten haben wir da in Europa sehr gut davon profitieren können, dass wir sozusagen die Basis-Input-Produkte billig aus China beziehen haben können und dann die weiteren Schritte der Verarbeitung, wo dann mitunter auch mehr Wertschöpfung ist, dann in der Industrie in Europa und in Österreich durchgeführt haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, was bei den Batterien, bei den Photovoltaikanlagen passiert ist, ist, dass sich hier China immer weiter auf der Wertschöpfungskette sozusagen entlang gehandelt hat, in immer mehr in diese komplexeren Produkte gegangen ist, dadurch jetzt weniger komplementär, also sprich unterschiedlich zur europäischen Struktur war, sondern zunehmend in Konkurrenz getreten ist. Und das war von langer Hand so geplant. Und da haben wir in Europa einfach zu lange davon eigentlich gut leben können, dass wir einerseits nicht die Umweltfolgen von diesem Rohstoffabbau bei uns haben, aber andererseits dann einen billigen Zugang zu diesen Rohstoffen gehabt haben. Und diese Versäumnisse oder dass das einfach nicht Teil der politischen Agenda war, führen jetzt zu dieser Situation, dass wir in vielen Bereichen eine starke Abhängigkeit für China haben und gar nicht mal so sehr beim Abbau, sondern vor allem bei der Weiterverarbeitung und bei den Zwischenprodukten.
Das heißt, die Abhängigkeit von Rohstoffen ist eigentlich komplex, als wir das im ersten Moment vielleicht annehmen?
Ich sage immer, es geht ja nicht darum, sich zu diversifizieren in Rohstoffquellen, sondern wir müssen unsere ganzen Lieferketten diversifizieren und nicht nur bei den Rohstoffen. Was bringt es uns, wenn wir jetzt beginnen würden, in Österreich Lithium abzubauen, wo es ja auch immer wieder Diskussionen gibt rund um ein Projekt in Kärnten oder wenn wir die seltenen Erden jetzt in Schweden abbauen, aber dann immer noch die Abhängigkeit von China haben, um dann das aufzubereiten, wo es dann mitunter hier gar nicht mehr die Expertise gibt, das zu tun oder beziehungsweise die großen Betriebe, die wissen sozusagen, wie man das dann tagtäglich umsetzt, geschweige denn, dass dann die weiterverarbeiteten Produkte auch nicht in Europa hergestellt werden können. Das heißt, dieses Thema muss man wirklich strategisch über die gesamte Lieferkette denken, wenn man hier diese Herausforderung mit einem eigenen Kapazitätsaufbau entgegnen möchte.
Und Sie, glaube ich, schließen auch daraus, dass es für Länder wie Österreich sehr schwierig ist, in Industrien, die abhängig sind von solchen Stoffen, Wettbewerbsvorteile überhaupt aufzubauen. Auch wenn man zum Beispiel, was jetzt technologisches Wissen oder Ausbildung oder so, sehr große Vorteile eigentlich hätte.
Genau, also wir haben in einer Studie für die seltenen Erden, haben uns das genauer angeschaut, weil eben das sind diese Rohstoffe, die gehen in sehr viele unterschiedlichen Produkte rein. Das sind jetzt nicht nur die Batterien, sondern quasi alles das auch in der Elektronik, was bewirkt, dass etwas besondere Materialeigenschaften hat, dass es besonders widerstandsfähig ist, besonders schön leuchtet, irgendwelche spezifischen Eigenschaften, grob einfach gesagt, die gehen eigentlich immer auf seltene Erdenmateriale zurück. Und wenn man sich da anschaut, in welchen von diesen komplexeren Produkten haben sich europäische Länder sozusagen erfolgreich eine Exportindustrie aufgebaut, dann sieht man, dass das umso weniger wahrscheinlich ist, desto mehr man hier diese seltenen Erdabhängigkeiten hat. Man hängt da sozusagen am Tropf von China, an den Exportrestriktionen, die aus China kommen. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich in Europa produziere und die seltenen Erden für irgendetwas verwenden möchte, dann muss ich da einen Ansuchen nach China schicken und da auch genau angeben, wie ich was damit herstelle. Also die wissen wahrscheinlich besser, was die europäischen Unternehmen mit den seltenen Erden in Europa anstellen. Also es ist wahrscheinlich besser bekannt in China als bei uns. Und damit können sie natürlich auch den Markt kontrollieren, wenn zum Beispiel es dann doch so ist, dass man über irgendwelche Projekte, das woanders abzubauen, ernsthaft nachgedacht wird, dann wird einfach der Output erhöht. Dadurch wird der Preis insgesamt billiger am Weltmarkt. Dann werden diese Projekte vielleicht nicht mehr finanziell tragbar. Und all das verursacht dann eine Reibung und eine Planungsunsicherheit für die Unternehmen, dass sie, ja, dann einfach die leichtere und sinnvolle und rationale Möglichkeit ist, gut, dann kaufe ich dieses Vorprodukt halt günstig in China ein, als dass ich selber diese Kapazität aufbaue und damit in weiterer Folge, wenn ich jetzt nicht einmal den Status quo sozusagen abdecken kann, dann gibt es damit natürlich auch weniger Entwicklungen dann jetzt in Richtung innovative und neue Produkte. Und all das hängt am Ende darin zusammen, dass wir hier dadurch, dass sich hier diese Produktionsschritte mehr und mehr wegverschoben haben aus der EU, auch einfach damit das Wissen fehlt und man müsste ja eigentlich ein bisschen so das Spiel umdrehen, wie das uns China ja in den letzten Jahrzehnten vorexerziert hat, wie das geht, nämlich über Joint Ventures, dass man sagt, okay, dann machen wir das doch zusammen, dass auch zum Beispiel für die Verarbeitungsschritte, die jetzt bei uns nicht mehr so gebräuchlich sind, dass man das zusammen mit chinesischen Unternehmen macht, um das wieder zu lernen und ihnen im Gegensatz dazu zum Beispiel einen Marktzugang in die Europäische Union gibt.
Ich höre da ein bisschen raus, weil wenn bei uns über Industriepolitik gesprochen wird, dann geht es oft um den Standort. Es geht um Steuern, es geht um Lohnkosten, um Infrastruktur, aber eigentlich nie um Lieferketten oder so Rohstoffabhängigkeiten. Müsste das nicht auch industriepolitisch eigentlich, also ganz zuallererst gedacht werden?
Ich meine, es spielt da natürlich mit rein, weil die Subventionierung in China und da wird auch damit geschaffen, dass dort die Betriebe zum Beispiel viel günstigeren Zugang zu Strom bekommen. Und dann beginnt man schon mal mit einem viel niedrigeren Industriestrompreis und dann kommen die günstigeren Arbeitskosten natürlich dazu. Aber es stimmt natürlich dann insofern, dass wir hier diese Themen sehr häufig nicht als die auf der geopolitisch-strategischen Ebene begreifen, wie das anderswo der Fall ist, insbesondere in China. Das heißt, gerade in Europa, aber auch in Österreich gibt es zum Beispiel sehr viel Förderung in der Forschung. Aber das wird über zig unterschiedliche Instrumente, fließt das sozusagen in unterschiedliche Richtungen und da fehlt häufig die kohärente, zusammenhängende Strategie. Und das müsste man alles unter ein Ziel dann unterordnen, auf das wir am besten auf europäischer Ebene uns festlegen und sagen, wir wollen jetzt hier und dort Leitmärkte errichten, wir setzen auf diese und jenen Technologien der übernächsten Generation und dann systematisch sich anschauen, was für Lieferketten brauchen wir, was für Unternehmen brauchen wir, haben wir da jetzt die bestehenden Strukturen und diese und das dann, also damit man sich in die Richtung dann entwickeln kann. Und dem widerspricht dieses in Europa häufig kurzfristige Denken, das Denken in Legislaturperioden, weil wir sehen auch woanders, das dauert mitunter Jahrzehnte, solche Industrien aufzubauen. Das heißt, da braucht man einen langen Atem und ich denke, der fehlt häufig in Europa.
Ich mag noch ein Beispiel aus Ihrer Forschung aufgreifen. Sie haben es auch schon angesprochen, nämlich Batterien. Auch da, glaube ich, sind über 95% des globalen Marktes zentriert in China, Südkorea, Japan. Das ist ja auch für Österreich bekanntermaßen wichtiges, also Automobilzulieferung, wichtige Branche, zentrales Thema. Was bedeuten dann solche Abhängigkeiten speziell jetzt für konkrete Branchen?
Also wir haben ja gesehen, dass Europa in den letzten Jahren versucht hat, sozusagen eine eigene Batterieindustrie aufzubauen. Das hat bislang nicht geklappt. Im Gegenteil, es sind mit Northvolt ist da ein prominenter Vertreter ja de facto gescheitert. Dahinter steckt, dass es in China eine vielfache Überkapazität gibt, die auch dadurch kommt, dass hier einfach ja das stark subventioniert worden ist. Das heißt, da hat man dann in der europäischen Industrie auch gar keine Chance zu konkurrieren. Und wie trifft uns das? Natürlich, dass wir ja bei den Batterien für die Elektromobilität hier eine sehr starke Abhängigkeit haben. Ich glaube, über 95% der Marktanteil kommt auf chinesische Unternehmen. Und das ist dann einer der Beispiele auch, wo dann die Abhängigkeit dann noch einmal stärker auf der Ebene der weiterverarbeiteten Produkte ist, als es bei den Rohstoffen selbst ist, die wir für diese Batterien brauchen. ja, was heißt das jetzt? Wir haben versucht uns, also was können wir dagegen tun sozusagen? Und wir haben da eine Studie gemacht, wo wir versucht haben, das einerseits jetzt davon anzuschauen, wie ist die Struktur der Lieferketten von unterschiedlichen Batterietechnologien, aber auch, was wissen wir, wo wir Unternehmen haben, die, was für Fähigkeiten die haben und was für Interesse es haben und was für Marktpotenzial die zu sehen. Und da muss man dann irgendwie eine Schnittmenge finden. Und bei den Batterien, glaube ich, müssen wir uns eingestehen, dass bei den jetzigen Generationen der Zug quasi abgefahren ist. Da werden wir es jetzt nicht schaffen, in Europa da eine eigene, also jetzt in den jetzigen gängigen Batterietechnologien da aufzuholen und China überzuholen. Es ist auch nicht nur China, da muss man auch von der USA sprechen. Auch die gehen bei solchen strategischen Technologien natürlich strategisch vor und bauen sich hier auch ihre eigenen Lieferketten für Tesla und die anderen Unternehmen natürlich auf. Und das heißt, für Europa würden wir dann als eine sinnvolle Strategie zu sehen, das auf zwei Ebenen zu begreifen. Das eine ist, anstatt versuchen jetzt bei der jetzigen Batterietechnologie hier eine da sozusagen aufzuholen, sondern sich zu überlegen, okay, was sind die nächsten und übernächsten Batterietechnologien? Wo haben wir dann weniger Rohstoffabhängigkeiten, wo haben wir Unternehmen, Universitäten, ein Forschungsökosystem, das dazu beitragen kann und da koordiniert reinzugehen. Das heißt, da geht es auch wieder darum, dass man hier das über Innovation auflösen kann, diese Abhängigkeit. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir das auf europäischer Ebene koordiniert tun. Und das ist das klassische technologische Leapfrogging. Das heißt, dann müssen wir halt jetzt eine Batterietechnologie oder eine Technologiegeneration überspringen und schauen, dass wir bei der nächsten besser aufgestellt sind. Die andere Möglichkeit, was kurzfristige Abhilfe schaffen kann und was wir sehr spannend finden, ist die Wiederverwendung von Batterien. Da steckt dahinter, dass man, wenn die Batterien ausgebaut werden und am Ende ihres Lebenszyklus im Auto sind, immer noch eine Kapazität von 80% haben. Das nächste ist, dass diese Batterien ja dann eine sehr große Menge an wichtigen Materialien beinhalten, aber sehr schwer zum Recyceln sind. Da könnte man jetzt lange über Produktstandards reden, die man dann bräuchte, damit man die Batterie leicht auseinandernehmen kann und dann die Rohstoffe wieder ausbauen kann. Aber jetzt, um es kurz zu machen, nachdem wir so etwas in Europa nicht haben und es wahrscheinlich auch gute Gründe gibt, weswegen man das sehr genau überlegen muss, wie man sowas einführt, aber kann man auch noch besprechen, wäre es sinnvoller, die Batterien doch in anderen Settings zu verwenden. Was kann ich zum Beispiel tun? Ich nehme mehrere dieser Autobatterien, schnalle die sozusagen in einen Container zusammen und habe dann eine mobile Stromspeichereinheit. Die kann man dann zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen koppeln. In Österreich haben 2/3 der installierten Photovoltaikanlagen keine Stromspeichereinheit. Damit kann man dann den Strom, der tagsüber produziert wird, einspeichern in diesen Batterien und dann abends über verwenden. Und da gibt es tatsächlich Unternehmen, die hier ja die Fähigkeiten haben und das Interesse haben, sowas zu tun. Es gibt ja noch keine existierenden Geschäftsmodelle. Das heißt, hier könnte man europäische Leitmärkte etablieren und gleichzeitig unsere Rohstoffabhängigkeit verringern. Also das ist so ein denke ich, ein nettes Beispiel, wie man Win-Win-Wins schaffen kann. Das heißt, dass wir uns sowohl auf der Nachhaltigkeitsdimension stärken können, als auch auf der Versorgungssicherheitsdimension. Natürlich wäre es bei den Rohstoffen am wünschenswertesten, wenn wir hier überhaupt die Abhängigkeiten dadurch reduzieren, dass man das immer zirkulärer macht, dass man diese also nicht nur die Produkte wiederverwendet, sondern auch die Rohstoffe drinnen recyceln kann. Da ist aber das Problem, dann muss das Produkt quasi an jeder Stelle des Lebenszyklus so gebaut und so konstruiert werden, dass das möglich ist. Das passiert jetzt nicht. Das passiert auch nicht, weil es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, das zu tun. Sonst hätten ja die Unternehmen mehr Interesse, das zu machen. Das heißt, das müsste man dann teilweise wieder über kleinteilige Regulierungen machen. Und die bremsen natürlich diese Innovationszyklen. Das heißt, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, wir müssen uns überlegen, wie können wir in die nächste, übernächste Batterietechnologie-Generation gehen. Wäre es wünschenswert, da jetzt mitzudenken, okay, dann machen wir das so, dass wir dieses Produkt auch und die Rohstoffe darin auch wieder vollständig recyceln können. Nur wenn das dann auf Kosten unserer Innovationsgeschwindigkeit geht, dann bringt uns das ja auch nichts. Und das sind so die ganz schwierigen Abwägungen, die man dann am Ende zusammen mit der Industrie sehen muss, was ist da tatsächlich ein Weg, der funktioniert. Und da wird es dann einfach sehr schnell, sehr, sehr technologiespezifisch, um zu schauen, welche Modelle können hier überhaupt funktionieren.
Zu diesen ganzen Möglichkeiten und Schwierigkeiten mag ich gleich kommen. Ich mag noch kurz so beim Krisenpotenzial dieser Abhängigkeiten bleiben. Also wir haben ja jetzt gerade alle erst gesehen, durch die Blockade der Straße von Hormuz, wenn so globale Engstellen, wie schnell die schlagend werden können. Ist jetzt die Situation bei kritischen, bei strategischen Rohstoffen, diese Abhängigkeit, ist die damit vergleichbar oder ist das eine andere Art von Risiko?
dahinter steckt dieselbe strukturelle Verwundbarkeit. Das heißt, wir haben ja auch bei Energieprodukten, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das ist ja genauso eine strategische Abhängigkeit. Da geht es dann ums Öl und Gas, wo wir wissen, dass ca. 20% hier durch die Straße von Hormuz durchgehen. Und auch da, wenn hier global die Mengen fehlen, dann fehlen bei uns in Europa vielleicht nicht zuerst die Mengen, aber der Preis geht nach oben, weil es dieses Knappheitssignal gibt. Und das macht natürlich das Umfeld für die Industrie hier auch herausfordernder. Also das ist natürlich klasse-kleine kritische Abhängigkeit, wenngleich hier natürlich, was ein bisschen anders ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt bei den Rohstoffen gesprochen haben, ist, dass es hier die Art und Weise, wie das geopolitisch bedient wird und bespielt wird, natürlich eine andere ist. Das heißt, wir haben prinzipiell eine strukturelle Verwundbarkeit, dass wir davon kritische Abhängigkeiten haben. Nur bei der Straße von Hormuz gibt es einen Krieg, wo niemand wirklich versteht, wieso es den gibt, der zu dieser Blockade geführt hat, während wir bei anderen halt bei den Rohstoffen hier wirklich um eine langfristige Industriestrategie quasi geredet haben. Aber darüber hinaus ist das, denke ich, auch ein nettes Lehrbeispiel, dass man sieht, wie vielschichtig und global diese Abhängigkeiten und diese Abhängigkeitsnetzwerke sind, die ja dahinter stehen. Weil neben den Abhängigkeiten beim Öl und Gas ist es auch so, dass viele Produkte als Nebenprodukte eben in der Erdölindustrie anfallen, die dann wichtige Industrierohstoffe bilden. Also ein wichtiger solcher Rohstoffe ist zum Beispiel die Schwefelsäure. In der Verarbeitung vom Öl wird der Schwefel quasi rausgenommen. Diesen Schwefel verwendet man dann als Input, um Schwefelsäure zu produzieren. Und die ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für viele andere industrielle Prozesse. Also Schwefelsäure brauche ich etwa für die Herstellung von Düngemitteln. Aber ich brauche es eben auch in der Verarbeitung von kritischen Rohstoffen, insbesondere bei Kupfer. Das heißt, wenn man das nachverfolgt, ist die Kette, dass der Schwefel, der aus dem Golf exportiert wird, viel davon geht nach China. Dort wird dann der Schwefel in Schwefelsäure weiterverarbeitet. Diese Schwefelsäure geht dann wiederum nach Chile, wo diese Schwefelsäure verwendet wird, um Kupfer abzubauen. Dieses Kupfer landet dann bei den Batterienherstellern in den USA und in China. Die machen dann die Autobatterien, wie wir schon besprochen haben, die dann früher oder später bei uns am Markt landen. Und so frisst sich diese Blockade der Straße von Hormuz jetzt langsam Stufe für Stufe durch die Lieferkette. Und was das Beispiel lehrt, ist, wie lange uns diese Blockade von Hormuz noch beschäftigen wird. Weil jetzt ungefähr mit Beginn Mai, also dann doch ungefähr 2 Monate, nachdem diese Krise begonnen hat, hat China eine Exportrestriktion auf Schwefelsäure gemacht. Das heißt, dort wird jetzt keine Schwefelsäure mehr exportiert. Wir sagen, wir brauchen diese Schwefelsäure für unsere Düngemittelproduktion, um die Bevölkerung zu ernähren. Also jetzt beginnt es dann, dass die Schwefelsäureexporte aus China hinuntergehen werden. Das wird in ein paar Wochen bis Monaten, wird man das dann in Chile in der Kupferproduktion spüren. Und so frisst sich das dann über Monate hinweg durch die Lieferketten. Und das werden wir, also die möglichen Verwerfungen und Materialengpässe, die werden uns noch in den nächsten Jahren damit beschäftigen. Und das ist natürlich auch was die Unternehmen in den Krisen der letzten Jahren wahrgenommen haben. Also wenn wir, denke ich jetzt an die Corona-Pandemie, an die russische Invasion in der Ukraine. Und es hat auch was Gutes in dem Sinne, dass die Unternehmen schon häufig gelernt haben, mit diesen Turbulenzen umzugehen. Weil diese Verwerfungen, die es dann gibt, die senden dann Schockwellen über Jahre hinweg durch die Lieferketten. Und da haben natürlich die Unternehmen, die es jetzt noch gibt, haben Strategien entwickelt, um mit diesen Turbulenzen umgehen zu können. Und das wird viel natürlich auch unter großer Kraftanstrengung der beteiligten Unternehmen, aber es wird viel von diesen ganzen Verwerfungen rauspuffern können, aber sicher nicht alles, weil irgendwann fehlen dann die Mengen. Und dann wird man auch das in der Batterieproduktion spüren, wenn ein paar Monate vorher die Straße von Hormuz zugegangen ist.
Jetzt haben Sie gerade nochmal schön die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten erklärt. Jetzt soll ja eigentlich gerade die Energiewende uns unabhängiger, nachhaltiger, resilienter machen. Jetzt brauchen wir für diese Energiewende viele von diesen Rohstoffen, über die wir schon gesprochen haben, Lithium, seltene Erden und so weiter. Tauschen wir da jetzt eine Abhängigkeit, die unvorteilhaft ist, gegen eine andere aus, die auch unvorteilhaft ist? Oder wie kann man dieses Spannungsfeld auflösen?
Gewissermaßen machen wir das schon, dass wir hier diese Abhängigkeiten einfach abtauschen. Aber der springende Punkt ist, wir haben andere Möglichkeiten, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und das muss man jetzt bei der Energiewende natürlich mitdenken. Aber bevor wir mal zu diesen Rohstoffen kommen, weil was wir jetzt gerade sehen, ist ja, dass auch viele der Abhängigkeiten zum Beispiel beim Erdgas sich zu den USA hin verschieben. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher nicht die Lösung sein, dass wir einen geopolitischen Unruheherd, nämlich die Golfregion, ja, ersetzt mit einem anderen geopolitischen Unruheherd, nämlich die USA, wo dann immer neue kreative Zollideen herkommen. Aber bei den Rohstoffen, wir haben schon kurz erwähnt, hat man natürlich Möglichkeiten, die man beim Erdöl und beim Erdgas nicht hat, nämlich das ist die Wiederverwendung und das Recycling. Und dieses Potenzial zur Zirkularität ist dann natürlich ein entscheidender Vorteil, den man halt auf den Boden bringen muss. Was meine ich damit? Wir haben schon drüber gesprochen, das ist technologisch natürlich gar nicht so einfach, hier wirtschaftliche, marktkonforme Lösungen zu finden, dass das auch funktioniert. Aber da arbeiten sehr viele dran und das muss man entsprechend fördern und unterstützen. Die andere Seite ist natürlich, dass diese Entwicklungen ja auch die anderen Marktteilnehmer sehen. Das heißt, genauso haben natürlich chinesische Produzenten und US-Produzenten natürlich einen Anreiz, hier Verpflichtungen abzuschließen, dass wenn man bei ihnen die Produkte bezieht, dann auch die Altprodukte wieder zurückkommen, weil die sehen das natürlich auch und wollen sich hier das geopolitische Druckmittel erhalten, das sie mit diesen Rohstoffen haben. Und da braucht es eine starke Europäische Union, um da entsprechend dagegen sozusagen eine Position beziehen zu können, um dann dafür zu sorgen, dass man sich eben hier nicht in neue Abhängigkeiten begibt. Und die Möglichkeit dazu gibt es, weil das ist einfach technologisch machbar, dass ich diese Stoffe im Prinzip wiederverwenden oder sogar recyceln kann, was beim Erdöl oder beim Erdgas einfach nicht der Fall ist.
Bevor wir jetzt zur Zirkularität als Lösung kommen, wenn man die europäische Politik verfolgt, dann gibt es noch eine andere große Lösungsstrategie, die da verfolgt wird, nämlich Diversifizierung. Also die europäischen Spitzenpolitiker sind auf der ganzen Welt unterwegs, bemühen sich um ein Handelsabkommen nach dem anderen. Stichwort Diversifizierung. Ist das ein Teil der Lösung? Wie kann das funktionieren, wenn es bei manchen Rohstoffen keine Alternativen gibt?
Ich meine, es ist definitiv ein Teil der Lösung. Man muss ja einfach immer mit einem Maßnahmenmix arbeiten. Wir haben es hier schon teilweise erwähnt, aber ist vielleicht gut, die auch nochmal zusammenzustellen. Also das eine haben wir, also wie kann ich eine Abhängigkeit loswerden? Entweder kann ich technologischen Ersatz finden, dann brauche ich häufig irgendwas Neues, das wäre dann Innovation, haben wir schon besprochen, einfach über neue Technologien nachdenken, wo ich diese Abhängigkeiten nicht habe. Ich kann diversifizieren in mehreren Sinnen, ich kann nämlich schauen, dass ich das Produkt aus einer anderen Quelle herbekomme, ich kann aber auch schauen, dass ich zum Beispiel andere Technologien verwende, um das herzustellen. Also diversifizieren kann ich mich ja sowohl geografisch, aber auch, was für Technologie setze ich ein. Also wir könnten ja im Prinzip uns auch entscheiden, Energie durch Atomenergie auf fossile Energie durch Atomenergie zu ersetzen, zumindest teilweise. Und das andere, was man natürlich hat, ist der eigene Kapazitätsaufbau. Und dann haben wir noch die Zirkularität. Nicht jeder dieser Maßnahmen ist überall gleich sinnvoll. Da muss man dann genau reinschauen, was macht wo einen Sinn und wo nicht. Australien zum Beispiel ist ein sehr interessanter Handelsraum, weil die haben ein ähnliches Wertesystem wie wir. Da hat man in der Vergangenheit gesehen, stabile Beziehungen aufbauen. Das heißt, dort für Produkte wie zum Beispiel beim Lithium kann man auch sagen, okay, dann schauen wir, dass wir hier eine stabile langfristige Partnerschaft aufbauen und dann können wir zumindest das Risiko in diesem Bereich reduzieren. Bei anderen Bereichen ist dann vielleicht der eigene Kapazitätsaufbau sinnvoller und wieder beim anderen muss man vielleicht neue Partnerschaften abschließen. Mit Indien ist ja ein entsprechendes Handelsabkommen geschlossen worden. Was ich da eins besonders spannend gefunden habe, ist, dass es hier auch explizit um kritische Medikamente geht, wo ja auch ein ähnliches Abhängigkeitsthema hat, wo man es auch gleich mitgedacht hat und schaut, dass dann zum Beispiel indische Chemieproduzenten, indische Pharmaproduzenten weniger regulatorische Hürden haben, um ihre Produkte in der EU auf den Markt zu bekommen. Also das ist schon ein legitimes Mittel, um hier Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber am Ende des Tages brauchen wir all diese Maßnahmen in einem sinnvollen Mix aufeinander abgestimmt.
Und dazu gehört eben auch die Zirkularität, die Kreislaufwirtschaft. Sie haben da schon ein bisschen erklärt, was das alles bedeutet, also längere Nutzung oder die Wiederverwertung, eine andere Nutzung, Recycling. Welche dieser Bereiche haben denn wie viel Potenzial und was davon ist kurzfristig realistisch, was ist eher als langfristige Option zu sehen?
Ja, es gibt auf europäischer Ebene schon Ziele im Critical Raw Materials Act, hier bestimmte Recyclingraten zu erreichen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind es gleich 35%, die erreicht werden sollen. Die erreicht man bei fast keinem dieser Rohstoffe. Also tatsächlich stehen wir, muss man leider sagen, beim Recycling sehr in den Kinderschuhen. Das ist nichts, was kurzfristig gehen wird, aber es ist zumindest nicht auf der Ebene, wie man es gern hätte und damit signifikant zum Abhängigkeitsabbau, sozusagen zur Abhängigkeitselimination beiträgt. Aber, und wir haben ja schon ein paar Fallbeispiele besprochen, wir hätten alles parat, um damit beginnen zu können. Und ich denke, das ist jetzt die wichtige Botschaft und auch das Learning, das man aus den Turbulenzen der vergangenen Jahre ziehen muss, dass die Zeit des Handelns ja jetzt gekommen ist. Wo man am sinnvollsten ansetzen kann, haben wir auch schon erwähnt. Ich denke, gerade bei dem Thema Elektromobilität, bei den Batterienthemen ist das aufgelegt, einfach weil hier auch der entsprechende Rohstoffansatz sehr, sehr hoch ist. Aber haben wir auch schon gesagt, hier wirklich eine neue Märkte zu etablieren, wird mitunter Jahrzehnte dauern. Aber ein Grund mehr, damit früher beginnen zu können. Aber wie gesagt, wenn es die einfache Lösung geben würde, die uns diese Abhängigkeiten schnell und billig eliminiert, dann hätten wir es ja schon gemacht.
Gerade diese Verzögerung beim Recycling, liegt das nur an der Technologie oder ist das auch sowas wie, dass es eben noch keine richtigen Geschäftsmodelle gibt, noch keine entsprechende Sammelinfrastruktur oder sowas in der Art?
Genau, also das ist die Schwierigkeit bei dem. Natürlich, man muss das Potenzial für Recycling aber auch zur Wiederverwendung über jeden Schritt in der Wertschöpfungskette hinwegdenken. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, das ist das Take-Make-Waste-Modell, das heißt, wir stellen das her, um es einmal zu benutzen und dann werfen wir es weg, sondern eben wenn wir gleich beim Beispiel der Batterien brauchen, das sind dann die Materialien in den Zellen drinnen, die müssen dann so verklebt sein, dass ich diese Zellen nachher auseinandernehmen kann und dann überhaupt zu den Rohmaterialien hinkommen. Wenn jetzt die Batterien aber nicht so hergestellt werden, dass ich diese Zellen leicht auseinandernehmen kann, dann macht es auch wenig Sinn, hier über Recycling nachzudenken. Jetzt ist die Frage, wie kann man so etwas befördern? Und da gibt es eine Sache, die ich sehr spannend finde und was ja auch verstärkt kommen wird in den nächsten Jahren, ist natürlich der digitale Produktpass. Also da ist auf EU-Ebene geplant, da geht man sozusagen systematisch dann die Produktgruppen durch und schaut, dass man nachvollziehen kann, wo die Materialien herkommen, die am Ende in einem Produkt drinnen sind. Also da beginnt man vielleicht einmal mit Möbeln und natürlich für Stahlprodukte ist das relevant, weil auch da wollen wir viel recyceln dann mit der neuen Lichtbogenofentechnologie, die jetzt aufgebaut wird. Also eigentlich ist der Lichtbogenofen nicht neu, aber wir beginnen da jetzt sozusagen ernsthaft die Kapazität aufzubauen in Europa und in Österreich. Und das heißt, überall dort brauche ich als erstes einmal irgendein System, um nachvollziehen zu können, was ist da wo, auf welche Weise in dieses Produkt gekommen. Und da kriegt man schon mit, das klingt schon mal nach Bürokratie und damit hat man da schon mal ein Nachteil sozusagen, solche Modelle gegenüber der Industrie verkaufen zu können als Regulator, weil dort wird ja natürlich auch zu Recht bei vielen Regulierungen, die wir auf EU-Ebene gesehen, gesagt, dass wir einfach ein bisschen überzogen haben mit der Bürokratie. Und das ist das Spannungsfeld hier. Wichtig festzuhalten ist, dass es auch bei bestimmten Produktgruppen, Stahl haben wir schon erwähnt, auch bei bestimmten Verbundstoffen, Wiederverwendung von den Batterien, dass es hier sehr wohl schon konkrete Vorstellungen gibt, wie hier Leitmärkte ausschauen können und wie hier Anreizsysteme geschaffen werden können, damit das auch ganz marktkonform passiert und dass wir auch die Technologien haben, das zu tun. Und das wird nicht überall funktionieren, aber bei den erwähnten Beispielen kann das schon funktionieren und dann ja, lohnt es sich hier auch, das entsprechend anzuschieben.
Selbst wenn jetzt die Umsetzung von vielen von diesen Dingen, die offensichtlich gerade noch rudimentär erst vorhanden sind, gelingt, in welchem Ausmaß wird es denn gelingen, durch Kreislaufwirtschaft unseren Rohstoffbedarf tatsächlich zu decken? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass wir jetzt immer nur die gleiche Menge an Rohstoffe hin und her recyceln und gar nichts mehr Neues brauchen werden.
Das ist eine Frage, die, glaube ich, niemand so wirklich beantworten kann. Ein Gebiet, wo wir uns das genauer anschauen, ist beim Stahl. Wieso? Weil der Stahlsektor ist ja einer der Sektoren, die am meisten Emissionen ausstoßen. Das heißt, weltweit sind es gleich mehr als 10%. In Österreich mit einer starken Stahlindustrie sind wir eher bei 15-16%. Und deswegen gibt es da die Idee, dass man Stahl herstellt, indem man alten Schrott recycelt. Da kommt dann zum Beispiel diese Lichtbogenofentechnologie mit ins Spiel und dort kann ich im Prinzip rein theoretisch CO2-neutral Stahl produzieren. Dazu brauche ich zwei Sachen. Ich brauche die grüne Energie, da kommt der Wasserstoff ins Spiel und ich brauche den Schrott, den ich recyceln, den ich wiederverwenden kann. Jetzt beginnt es aber mit den Problemen, nämlich erstens einmal haben wir genügend Schrott, den wir dafür recyceln können. Da ist von Region zu Region unterschiedlich. Europa sind sozusagen reifere Länder oder entwickelte Länder. Da kommen wir tatsächlich jetzt in eine Phase hinein, dass wir insgesamt nicht mehr an Stahl brauchen. Das heißt, wir haben einen Stahlstock, der steckt drinnen in den Autos, in den Gleisen, in den Gebäuden. Aber wir bauen jetzt nicht viel mehr Gleise, wir bauen nicht viel mehr Gebäude, wir bauen auch nicht viel mehr Autos, weil die Bevölkerung nicht so wächst in Europa. Das heißt, da hätte man an sich jetzt einmal die Mengen, dass man sagt, okay, da könnten wir von diesem Take-Make-Waste-Modell in ein zirkuläres Modell gehen und einfach den Stock, den wir haben, an Stahl ständig neu recyceln. Jetzt kommt da ein Problem ins Spiel. Stellen wir uns mal ein Auto vor. Was macht man, wenn man das Auto verschrottet? Dann presst man das zusammen zu einem Würfel, wie man häufig sieht. Dann werden die Kupferkabel werden in den Stahl mit reingepresst. Da kommt es zu Kupferverunreinigungen in dem Prozess. Und wenn ich jetzt recycelten Stahl herstellen möchte, dann brauche ich weniger als 0,1 oder 0,15% Kupfer in diesen Stahl. Ansonsten kann ich keine flachen Bleche machen. Da sind zu viele Verunreinigungen durch, als dass ich schöne neue flache Stahlbleche machen kann, die man dann wiederum in der Automobilindustrie braucht. Und da ist genau das, wo es dann nicht nur darum geht, haben wir genügend Mengen überhaupt in Zirkulation, sondern haben wir die auch in einer Qualität in Zirkulation, dass wir sie für die Zwecke verwenden können, die wir es auch brauchen. Und dann kommen diese zirkulären Lösungen mit ins Spiel, weil da muss man dafür sorgen, dass das Auto nicht einfach blindlings verschrottet wird und die Kupferkabeln in den Stahl reingepresst werden, sondern muss man das so bauen, dass man hier leicht den Stahl rausnehmen kann, um ihn dann gleich wieder so im Lichtbogenofen einen neuen Stahl zu verwenden. Und der Ausmaß, zu dem uns das gelingen wird, wird entscheiden, wie viel Emissionen wir dann zum Beispiel in der energieintensiven Industrie wie der Stahlindustrie einsparen können und dann, um dasselbe Emissionsziel zu erreichen, nicht woanders dann einsparen müssen, wo das mitunter teurer oder aufwendiger ist. Und genau deswegen sind diese zirkulären Modelle, die jetzt von vornherein zu entwickeln, so wichtig. Und das wird nur, ich sehe keinen anderen Weg, als dass das sozusagen über Partnerschaften, zirkuläre Partnerschaften in der Industrie beginnt. Weil die Stahlhersteller, die schließen jetzt strategische Partnerschaften mit den Automobilunternehmen oder mit Unternehmen, die Windturbinen herstellen, wo sie sich jetzt schon überlegen, okay, und wie können wir diesen Stahl nachher wiederverwenden? Und ob es uns gelingt, solche Modelle zu etablieren. Das Kupferproblem beim Stahl war da jetzt nur eins. Wir haben auch schon über die Batteriezellen und wie die verklebt sind gesprochen. Und da geht es um sehr spezifische technologische Herausforderungen. Die kann ja kein, ja, wird ja niemand, der auf Regulationsebene so leicht antizipieren können, wo da die Unternehmen reinrennen. Deswegen muss man einfach ein Umfeld schaffen und das incentivieren, dass die Unternehmen unter sich es schaffen, solche Lösungen marktkonform zu entwickeln und politisch natürlich entsprechende Anreizsysteme zur Verfügung stellen, damit das insbesondere am Anfang der Entwicklung auch tatsächlich passiert.
Das eine, wo es da eben heikel wird, sind quasi technologische Details, wo es natürlich als Laie total schwierig ist, da Einsicht zu gewinnen, worum es dann genau geht. Das andere, was ich jetzt ein bisschen raushöre, ist ja doch, dass auch das tatsächliche Geschäftsmodell dann ein ganz anderes sein wird auf vielen Ebenen.
Das ist natürlich auch eine Chance, weil es besteht ja die Chance, neue Märkte zu erschaffen. Wir haben jetzt noch keinen Markt, der sich für Sekundärverwendung von Autobatterien einsetzt. Diese Nische gibt es noch nicht. Die könnten jetzt neue Unternehmen befüllen, die dann mitunter vielleicht Unternehmen sind, die jetzt in der Automobilzulieferindustrie waren und an Teilen für den Verbrennungsmotor gearbeitet haben, die jetzt vielleicht nicht mehr so stark benötigt werden oder die wissen, wie man solche Fertigungshallen hinstellt, damit man diese Batteriewiederverwendung machen kann. Und genau darum geht es, wenn wir sagen, da könnten jetzt Leitmärkte geschaffen werden, zu sagen, okay, hier kann man ein sinnvolles Modell entwickeln. Wir haben die Unternehmen, die das Know-how haben und die muss man sozusagen ein bisschen anschieben, damit das dann von sich aus tragfähig wird.
Hm. Sagen wir mal Österreich in 10 Jahren. Welche Zielsetzung wäre da für Österreich realistisch? Um wie viel weniger könnten wir abhängig sein? Und was müsste jetzt dazu in den kommenden Monaten und Jahren unbedingt passieren?
Also es braucht einen Blumenstrauß an Maßnahmen. Wir haben schon gesagt, also wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre jetzt mal als Benchmark hernehmen, dann haben wir gesehen, dass wir uns hier, was die Konzentration, also dass wir verschiedene Quellen haben, dass wir diversifiziert sind, dass sich das im Grunde zumindest nicht verbessert hat, in vielen Bereichen eher verschlechtert hat. Wir haben beim Recycling kaum messbare Fortschritte gemacht und unsere Abhängigkeiten haben de facto zugenommen, nämlich, das haben wir am Anfang besprochen, bei den weiterverarbeiteten Produkten. Und auf allen diesen Ebenen müssen wir einfach Fortschritte machen und es ist innerhalb von 10 Jahren realistisch. Also dass wir es schaffen und aus unserer Meinung wäre eben das Batteriebeispiel eines der geeignetsten zu zeigen, hier können wir neue europäische Leitmärkte schaffen. Wir sehen bei vielen von diesen zirkulären Technologien, sind europäische Unternehmen nach wie vor Marktführer. Das heißt, hier haben wir tatsächlich ein Potenzial, das es zu nutzen gilt. Es geht darum, dass man auf regulatorischer Ebene gescheite Anreizsysteme macht, damit sowas passiert. Nicht zu kleinteilig regulieren, um die Innovation dann sozusagen abzuwürgen, aber schon strategisch auch mit den Förderprogrammen sozusagen rauf und runter auf europäischer Ebene zu sagen, okay, hier sind jetzt Bereiche, da können wir gezielt reingehen. Weil klar ist auch, was uns in den nächsten 10 Jahren nicht gelingen wird, ist alle diese Abhängigkeiten abzubauen. Aber deswegen, nachdem uns diese Abhängigkeiten aber geopolitisch erpressbar machen, brauchen wir ein Gegendruckmittel, rein spieltheoretisch. Das heißt, von daher müssen wir uns auch da schauen, okay, wie können wir es bewerkstelligen, dass wir dann nicht zwischen den USA und den China aufgerieben werden. Die schauen, dass sie sich jetzt alle ihren souveränen Rohstoffzugriff aufbauen sozusagen. und dass wir da in der Europa in der Mitte dazwischen aufgerieben werden. Und das können wir auch über neue Allianzen mit Wirtschaftsräumen mit einer ähnlichen Wertevorstellung machen. Australien haben wir schon gesprochen. Es hat eine viel beachtete Rede vom Premier von Kanada gegeben, der in eine ähnliche Richtung gegangen ist. Mit Südamerika gibt es einen Wirtschaftsraum, den man hier zu nutzen kann. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren auf all diesen Ebenen messbare Fortschritte erzielen. Ob wir diese 30-35% Recycling schaffen, wäre ich ein bisschen skeptisch. Aber ich denke, damit wir hier jetzt nicht komplett aufgerieben werden, müssen wir auch nicht den ganzen Weg gehen und nur bei vereinzelten Rohstoffen und woanders dann schauen, dass wir eben andere Technologien finden oder andere stabile Handelspartner.
Herr Klimek, vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Spannende Analysen zum Weiterlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.